So, liebe Geschwister, heute dürfen wir wieder im Jakobusbrief weiterfahren. Und ich denke, damit wir den Zusammenhang haben, lesen wir von Jakobus 1 an. Der heutige Text ist dann Jakobus 1 ab Vers 9 bis und mit 12. Ja, es geht um Prüfungen in dem Text. Und das scheint auch eine kleine Prüfung zu sein, sicher für Evan. Ich weiß nicht, ob das Mikrofon denn aufgehört hat zu funktionieren. Ja, ihr versteht mich alle. Schlagt auf Jakobus 1 und dann lesen wir 1 bis 12. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallt, da ihr wisst, dass dies Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifelnde gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Er ist ein wankelmütiger Mann, unstet in allen seinen Wegen. Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit, der reiche aber seiner Erniedrigung. Denn wie des Grases Blume wird er vergehen. Denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen. Und seine Blume ist abgefallen und die Zierde seines Ansehens ist verdorben. So wird auch der Reiche in seinen Wegen verwelken. Glückselig der Mann, der die Prüfungen erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die er denen verheißen hat, die ihn lieben. Gerne bete ich zum Beginn. Vater im Himmel, Herr, du lenkst und korrigierst unser Denken, unser Gedenken über Prüfungen, über Anfechtungen. Herr, dass sie gut sind für uns, dass sie uns nahe zu dir bringen, dass sie uns heiligen und verändern. Herr, und du lehrst uns, ja, wie wir als Arme uns selber betrachten sollen, wie wir uns als Reiche betrachten sollen. So hilf uns, Herr, auf dein Wort zu hören und zu verstehen, was du uns heute sagen möchtest. Amen. Ja, wir haben in den letzten Predigten gehört, dass Anfechtungen oder Prüfungen von Gott sind. Wir sollen es für lauter Freude achten. Es ist ja als etwas Gutes. Nicht die Prüfung selbst, sondern die Frucht der Prüfung, was daraus herauskommt, dass wir geheiligt werden, dass wir wachsen in unserem Charakter. Und wir haben das letzte Mal gehört, dass wenn solche Prüfungen kommen, dass wir Gott um Weisheit bitten dürfen. Er lässt uns nicht alleine. Er möchte uns helfen, aber wir sollen bitten und im Glauben bitten. Nicht zweifeln, nicht hin und her geworfen sein. Einmal denken wir, Gott kann helfen, ich bitte ihn. Das andere Mal denke ich, nein, ich gehe nicht zu Gott. Ich höre auf zu beten. Ich suche Weisheit in der Welt oder in mir selbst und Kraft, um diese Prüfungen zu bestehen. So sollen wir nicht zweifeln. Und so geht Jakobus weiter in diesen Anfechtungen und nennt zwei Dinge, Armut und Reichtum. Und so sagt er in Vers 9, der niedrige Bruder rühme sich seiner Hoheit. Ja, ich werde drei Abschnitte oder drei Teile die ganze Predigt unterteilen. Zuerst der niedrige Bruder, dann der reiche, dann der die Prüfung erduldet. Zu eurer Orientierung. Nun, der niedrige Bruder rühme sich seiner Hoheit. Der erste Punkt. Wieso ist dieser Bruder niedrig? Wenn wir den Text lesen, Vers 9. Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit. Wieso ist er niedrig? Was macht diese Niedrigkeit aus? Und wir sehen, wenn wir da weiterlesen, der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit, der Reiche aber seiner Erniedrigung. So sehen wir, das ist eine Gegenüberstellung. Der Niedrige auf der einen Seite, der Reiche auf der anderen Seite. Wieso ist aber der Arme, der nicht reich ist, wieso ist er niedrig? Wieso denkt oder adressiert Jakobus dies so? Und ich denke, weil Jakobus weiß, wie wir Menschen etwas bewerten. Ich denke, Jakobus benennt den armen Mann als den Niedrigen, weil er oft so behandelt wird. Und ist es nicht so, wie wir oft auch denken oder fühlen? Wenn wir jemanden sehen, der wenig ist, denken wir, ja, oder wenig hat, denken wir, er hat irgendwie etwas fehlt ihm. Da braucht es irgendwie noch mehr. Er ist noch nicht ganz so gesegnet. Oder wenn dann jemand anders kommt, der mit viel Geld ist und Einfluss hat, denkt, ja, der ist wirklich gesegnet von Gott. Und das war auch das Denken der Juden. Die Juden waren geprägt mit diesem Vorstellung, dass wer Wohlstand hat, wem es gut geht, dass er das Gute hat, weil er Segen von Gott empfängt. Und das Gegenüber, wenn jemand zu wenig hat, nicht weiß, wie er die Rechnung bezahlen kann, dass er Sünde vielleicht im Leben hat oder ungehorsam und deshalb Gott ihn nicht segnet oder den Segen zurückhält. Und das erleben wir auch bei den Richtern, da stimmt es. Oder? So, wenn das Volk Israel nach Gott fragt, nach Gottes Wegen geht, dann geht es dem Volk gut. Wenn sie sich abkehren, dann geht es ihnen schlecht. Auch bei den Königen ist es ähnlich. Die guten Könige, allen voran David und Salomo, die waren gesegnet mit so viel Güter. Das Reich wuchs und der Reichtum nahm zu. Es blühte auf mehr und mehr. Und gerade die gottlosen Könige verloren viel von dieser Pracht. Und so können wir das nachvollziehen, das Denken, dass die Juden und somit auch die ersten Christen, an denen Jakobus schreibt, so geprägt sind. Aber auch im Neuen Testament ist es nicht immer anders. Wir wissen, dass denen, die nach Gottes Gebote leben, ein gewissen Segen zusteht oder zukommt. Wenn wir treu unsere Arbeit tun, wenn wir nicht faul sind, dann wird Gott das segnen, uns alles geben, was wir brauchen. So war zum Beispiel ein Kutscher, der in London eine Kutsche führte. Früher Früher waren das Kutschen, heute wären das Taxis. Aber da war ein Kutscher, der hatte auch am Sonntag die Kutsche ausgefahren und versucht, Geld zu verdienen. Man machte da den Unterschied zwischen 6-Tage-Kutscher und 7-Tage-Kutscher. Und er war ein 7-Tage-Kutscher. Er versuchte jeden Tag Geld zu verdienen. Und doch hat er nur knapp Geld, um ja, sich zu versorgen. Als er sich dann zu Gott bekehrte, dann ging er am Sonntag in die Gemeinde, in die Kirche. Und sein Geschäft fing an zu florieren. Am Schluss hatte er über 10 Kutschen und Fahrer, die für ihn da arbeiteten. Er hielt sich an Gottes Anweisungen und Gott segnete ihn. Also wir sehen, dass das Prinzip, dass man treu ist und Gott segnet, das hat eine Wahrheit. Ja, meine Frage, wie denkst du über den Segen von Gott und im Vergleich oder in Beziehung zu Reichtum? Wie denkst du, wenn jemand finanzielle oder vielleicht du finanzielle Nöte hast? Oft ist unser Denken oder Fühlen geht es in die gleiche Richtung. Gott möchte aber hier unser Denken neu ausrichten. Jakobus belehrt die ersten Christen über das falsche Denken über den Reichtum. Denn im Reich Gottes ist es oft anders als in dieser Welt. Zu dieser ersten Zeit war der Unterschied noch einiges größer. In der Gemeinde gab es reiche Gutsherren, die viele Ländereien besaßen, die viele Sklaven hatten. Und dann gab es so mittelständische, die ein kleines Geschäft hatten, wie Petrus als Fischer oder Paulus auch als Zeltmacher arbeitete. Dann gab es Tagelöhner und es gab viele Sklaven in der Gemeinde. Und die Sklaven hatten fast nichts, ein paar kleine wenige Dinge als Eigentum, aber ihr Leben gehörte eigentlich nicht mal ihnen selber. Sie waren niedrig. Sie waren arm und somit niedrig in der Gemeinde. Aber nicht, weil Gott sie nicht gesegnet hat, sondern Gott hat ihnen dies so gegeben. Paulus sagt, man soll in dem Stand, wo man ist, zufrieden sein. So scheint es hier, dieser niedrige Bruder ist nicht jemand, der Sünde hat oder faul ist und unbedacht in den Tag hineinlebt. Er ist einfach jemand, der weniger hat und so von Gott bekommen hat. Nun, was ist die Lösung für diesen niedrigen Bruder? Was gibt Jakobus uns hier für eine Lösung? Dass er mehr Geld bekommt von der Gemeinde oder von den Reichen? Dass er eine bessere Ausbildung macht oder eine andere Arbeit sucht? Vers 9 lesen wir: Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit. Ja, wenn du als Bruder oder Schwester arm bist, nicht viel Reichtum hast, in einem niedrigen Stand bist, dann spricht Gott heute zu dir und sagt dir, rühme dich in deiner Hoheit. Ja, erstens erinnere dich, wie Gott die Situation beurteilt, wie Gott alles sieht. Wie er es bewertet. Armut ist nichts Schlechtes für Gott. Wenig zu haben ist nichts Verkehrtes für Gott. Ein Bruder kam mal vor Jahren auf mich zu und sagte, er verstehe nicht, wieso bei uns die finanzielle Lage immer so schwierig war, dass es immer wieder so eng wurde. Und es brachte mich ins Nachdenken. Ich prüfte mich, habe ich Sünde in meinem Leben? Habe ich das Falsches gemacht? Und ich musste sagen, nein, ich würde alles wieder ähnlich machen. Und ich überlegte und sah, dass eigentlich viele Propheten im Alten Testament nicht so wohlhabend waren. Viele gottesfürchtige Männer im Alten Testament, im Neuen Testament, in der Kirchengeschichte waren arm. Wenn wir an Georg Müller denken, der viel aufgebaut hatte, aber selber fast nichts besitzt, ein paar Möbel, das Wichtigste zum Leben und oft nicht viel überflüssig hatte. Auch John Bunyan, als er starb, hatte er fast nichts, was ihm gehörte. George Whitefield, Gott brauchte ihn sehr, aber er auch. Er besaß nicht viel. Er lebte von dem, was die Leute ihm gaben, und besaß eigentlich fast nichts. Und so, ja, wollen wir das festhalten. Erstens, niedrig zu sein oder wenig zu haben, ist in Gottes Augen, wie Gott es beurteilt, nichts Schlechtes. Dann zweitens, erinnere dich, wie du in einer hohen Stellung versetzt worden bist. Was du in Christus hast. Wenn du arm bist, dann rühme dich deiner Hoheit. Johannes sagt, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Und es scheint so, als Johannes sagt, seht, was eine Liebe von Gott ist, dass wir Gottes Kinder sind, und dann, als ob er es gar nicht wirklich glauben könnte. Und er sagt, wir sind es wirklich. Wir dürfen uns Kinder Gottes nennen. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Jetzt sind wir schon Kinder Gottes, aber es ist noch nicht offenbar geworden. Wir gehören schon dazu, aber wir sehen es noch nicht. Und dann werden wir ihn sehen, werden wir Gott sehen. Jetzt sind wir schon seine Kinder, aber dann werden wir Gott sehen. Rühme dich deiner Hoheit. Erinnere dich, was das für ein Privileg es ist, dass wir uns Kinder Gottes nennen dürfen. Wie viele Menschen auf dieser Welt nennen sich Kinder Gottes? Es sind nicht viele. Und du darfst dich ein Kind Gottes nennen. John MacArthur schreibt über diese Niedrigen, oder über diesen Niedrigen, er mag hungrig sein, aber er hat das Brot des Lebens. Er mag durstig sein, aber er hat das Wasser des Lebens. Er mag arm sein, aber er hat ewigen Reichtum. Er mag bei Menschen abgelehnt werden, aber er wird von Gott ewiglich angenommen. Er mag kein Haus haben auf der Erde, aber er hat eine glorreiche Wohnstätte im Himmel. Ist das nicht wunderbar? Wenn auch der Arme auf dieser Welt niedrig ist, für eine kurze Zeit, er darf sich rühmen seiner Hoheit, die er in Gott hat, die er in Christus hat, die in Ewigkeit auf ihn wartet. Und diese Nöte und Schwierigkeiten dieser Welt, die werden schnell vergehen. Aber wir werden ein ewiges Leben vor uns haben, wo wir alle das Schöne genießen dürfen. Es wird eine Herrlichkeit kommen, wo wir uns nicht erträumen können, wie es da sein wird. Wir können uns nicht vorstellen. Und Paulus sagt in Römer 8, Vers 18, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Also das ist wie eine Waage. Er sagt, die Leiden mach auf die eine Seite und die Herrlichkeit in der Zukunft auf die andere Seite. Und dann sieht man, was schwerer ist. Und er sagt, die Leiden werden nicht mal ins Gewicht fallen. Normalerweise, wenn man etwas auf eine Waage drauf macht, ein Gewichtstein, dann geht die Waage hier ein wenig runter. Aber die Leiden, wenn wir sie da drauf machen, im Vergleich zur Herrlichkeit, was uns erwartet, es wird nicht runtergehen. Es ist wie wenn wir eine Feder da drauf machen. Es wird nicht ins Gewicht fallen, verglichen mit dem, was kommt. Der Petrus, er spricht von einem Erbteil, was da ist. 1. Petrus 1, Vers 3, da sagt er, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Da kommst zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmel aufbewahrt ist für euch. Da ist dein Erbe, das wartet, es vergeht nicht, es ist fest aufbewahrt im Himmel. Und wir können es manchmal nicht fassen, was das genau ist. Und so ähnlich ging es einer Frau, die ein Millionenlos gewann und es nicht bemerkte. Könnt ihr euch das vorstellen? Und sie schreiben über sie, sie schreibt zu einer Zeitung, sie hätte in der Mittagspause eilig gehabt und habe das Los nur schnell gerubbelt und angeschaut, hat die Gewinnerin Lea Rose Fiega gesagt. Da sie keinen Gewinn erkannt habe, habe sie das 30 Dollar teure Los den Besitzern des Lebensmittelladens im März zum Wegwerfen gegeben. Der Sohn der Familie, der Lade im Ort Southwick gehört, entdeckte das Los der Stammkundin Tage später und sah, dass es sich um einen Millionengewinn handelte. Also eine Frau, die war im Stress, sie machte da schnell auf und erkannte nicht, ob das es etwas wert hat und gab es, um wegzuwerfen. Der Besitzer merkte, das ist ein Millionengewinn. Und so scheint es mir auch mit uns Christen zu sein. Wir erkennen kaum den Wert der Herrlichkeit, den wir im Himmel haben dürfen oder haben werden. Ja, bist du niedrig? So sieh das Erbe im Himmel an. Und wie das Millionenlos. Wir erkennen nicht, was es sein wird. Aber es ist größer als alles, was wir uns vorstellen können. Vielleicht haben wir schon ein wenig davon geschmeckt, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir etwas von Gott sehen und erkennen. Aber ausbezahlt wird es uns erst im Himmel, erst da werden wir erkennen. Und ja, weil es schwierig ist, dies zu erklären, lasse ich jemanden zu Wort kommen, der den Himmel sah und wie er den Himmel beurteilt. Philipper 1, Vers 21, da schreibt Paulus, denn für mich ist Christus das Leben und Sterben ein Verlust und das Sterben ein Gewinn. Philipper 1, 21, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zu fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde ja von beiden bedrängt. Und hier sagt er, oder es ist sein Urteil über den Himmel, mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Sein Verlangen ist nicht auf dieser Erde zu bleiben, auch wenn er dadurch mehr Frucht bringen könnte. Sein Verlangen ist aufzubrechen und in den Himmel zu gehen und bei Christus zu sein. Und es ist viel besser. Wir wissen, Paulus, jemand, der in den dritten Himmel entrückt wurde oder hineingesehen hatte, er kann es beurteilen. So wollen wir durch ihm glauben. Nun, was sagt der Jakobus zum Reichen? Lesen wir ab Vers 10, Jakobus 1, Vers 10. Oder lesen wir nochmals Vers 9 mit. Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit, der Reiche aber seiner Erniedrigung. Denn wie des Grases Blume wird er vergehen. Denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen. Und seine Blume ist abgefallen und die Zierde seines Ansehens ist verdorben. So wird auch der Reiche in seinen Wegen verwelken. Beim Reichen ist es umgekehrt. Er soll sich seiner Niedrigkeit rühmen. Ja, er hat viele Gefahren, Versuchungen, Schwierigkeiten, die er im Glaubensleben meistern muss und wo er darüber stolpern könnte. Er hat viel Reichtum und Güter, Geld, wo er versucht sein könnte, seine Hoffnung auf diese Dinge zu setzen und nicht auf Gott. Er könnte sein Vertrauen auf seinen guten Job setzen, auf das gute Einkommen, auf sein Geschäft oder auf die Aktien, die er hat. Und einfach ja, wissen, da kommt Geld hinein und ist sicher angelegtes Geld. Da kann eine Krise kommen und mir passiert nichts. Ja, der Reiche ist versucht, seine Hoffnung auf diese Dinge zu setzen und nicht auf Gott allein. Ja, vielleicht ganz am Anfang, wer ist denn reich? Ab wann sind wir reich? Und um in der Schweiz zur Mittelschicht zu gehören, muss man pro Monat 3.500 Franken verdienen. Da ist man schon in der Mittelschicht. Haben die meisten von uns. Und wenn wir die Schweiz mit der Welt vergleichen, da gehört die Schweiz vom Reichtum her mindestens zu den 10 reichsten Ländern der Welt. Je nachdem, wie man es misst, wenn man pro Person da geht, manche sagen sogar, es ist das reichste Land der Welt. Also wenn du in der Schweiz lebst, dann gehörst du sehr wahrscheinlich zu den Reichen. Wikipedia sagt, um zu den reichsten 10% zu gehören, bedürfte es ein Vermögen von 124.000. Jeder Schweizer oder die meisten Schweizer können in die 100.000 gegen Ende des Lebens ansparen. Und man gehört zu den reichsten 10% der Welt. Ja, jeder Schweizer hat eigentlich genug und gehört zu den Reichen. Und so müssen wir alle aufpassen, ja, diese Versuchungen zu widerstehen. Denn wie diese Armut beim Niedrigen eine Prüfung, eine Versuchung ist, so ist dieser Reichtum für den reichen Gläubigen eine Versuchung und eine Prüfung. Und Jesus sagt oder nennt es den ungerechten Mammon. Das Geld, das zum Götzen wird, wo uns wie in Besitz nehmen kann und uns beherrscht. Und er sagt, mit dem Geld sollen wir lieber uns Freunde machen für die Ewigkeit, das Geld weggeben, verschenken, anderen dienen. Nun die Frage, wie rühmt sich ein reicher Christ seiner Niedrigkeit? Wie machen wir das? Und auch da, indem er alles mit den Augen Gottes betrachtet. Dass er alles so ansieht und beurteilt, wie Gott es beurteilt. Und er versteht, der Reichtum, das Vermögen ist nichtig und es vergeht. So lesen wir die Begründung, Vers 10b. Denn wie das Gras, das Blume wird er vergehen. Denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen. Und sein Blut ist abgefallen und die Zierde seines Ansehens ist verdorben. So wird auch der Reiche in seinen Wegen dahinschwinden. Ja, alles Geld, jeder Besitz, die Autos, die Häuser, eine Firma, Geldanlagen, sind wie eine Blume auf der Wiese, die nach dem Regen in Israel aufgewachsen ist und gedeiht hatte, aber wenn da im schon gegen Mai die Hitze kommt, die Sonne kommt über Israel, dann verwelkt sie und fällt auf den Boden. Genauso wird es mit unserem Besitz sein. Nichts können wir behalten. Nichts von den Dingen, die wir gebrauchen, können wir für uns nehmen und uns da festhalten. Alexander der Große sagte, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass man bei seinem Tod den Arm sichtbar zeigen soll, dass die Leute sehen, dass er nichts mitgenommen hat in den Tod. Dass man nichts mitnehmen kann, wenn man stirbt. Und so ist der Reichtum. Er ist hier und er vergeht. Er bleibt nicht. Und das ist die heilsame Medizin für den Reichen. Also auch für uns, für dich und mich, Dinge im Gotteslicht zu sehen, wie Gott es beurteilt. Ja, Reichtum ist wie ein Feuerwerk, wie wir diese oder nächste Woche haben werden, am 1. August. Da kommt es, explodiert einmal, ist kurz schön, dann ist es wieder vorbei. Ein paar Funken, die für ein paar Sekunden unsere Augen erfreuen, und schon wieder verschwindet es im Dunkeln. Und so ist der Reichtum. Er vergeht schnell. Und so ist das auch das Ansehen der reichen Person. Es vergeht schnell. Das ist schwierig zu sagen, ob jetzt Jakobus hier zu reichen Christen oder Ungläubigen redet. Am Anfang fängt er ja mit Brüdern an. Da sagt er, der Vers 9, der niedrige Bruder, aber rühme sich seiner Hoheit, der Reiche aber seiner Niedrigkeit. Wo scheint, ja, das ist niedrige Bruder und reiche Bruder. Aber später, am Ende des Vers 10, schreibt er, der Reiche aber, so wird auch der Reiche in seinem Weg dahinschwinden. Und ein Vers 11. So wird auch der Reiche in seinen Wegen verwelken. Aber es kommt nicht so, ist nicht so wichtig, zu wem, ob es das Christen sind oder nicht. Das Wichtige ist, dass wir daraus lernen, dass alle aufhören müssen, auf Reichtum zu vertrauen. Etwas, das sich davon zu erhoffen, was einen höher macht. Denn alles ist vergänglich. J.C. Ryle wuchs in einer wohlhabenden Familie auf. Sein Vater war ein Geschäftsmann, ein Banker und Inhaber dieser Bank. Und so wurde geplant, dass J.C. Ryle diese Bank übernehmen wird in Zukunft. Und so ging seine Ausbildung in diese Richtung und er war versorgt mit allem, was er sich nur wünschen konnte. Und plötzlich stand diese Bankform aus. Sie ging bankrott. Und J.C. Ryle musste die Ausbildung abbrechen und hatte nichts mehr für seinen Lebensunterhalt. Und da sehen wir, wie schnell Geld, Reichtum vergehen kann. Und wir sehen das auch, dass es von Gott war, denn J.C. Ryle musste dann einen Job suchen und wurde dann Geistlicher und Prediger. Und Gott gebrauchte ihn sehr, wir profitieren von seinen Büchern. Aber seine Familie, sein Leben zeigt, wie dieser Reichtum vergehen kann, wie es nichts Festes ist. Und spätestens, wenn Christus wiederkommt oder wenn wir sterben, werden wir sehen, dass alles vergänglich ist. Und so wollen wir heute schon lernen, alles für Dreck und für nichtig zu achten, was außerhalb von Christus ist. Christus allein kann uns Wert geben. Und so sagen wir oder rühmen uns der Niedrigkeit, indem wir nicht auf Reichtum sehen, was wir besitzen, sondern alles wegtun und sagen, auch wenn ich diese Blume sehe, wie sie schön ist in meinen Augen, meine Hoffnung ist nicht auf deinem. Ich weiß, sie wird verwelken, vergehen. Und ich halte mich zu einem Niedrigen. Und ja, so sagen wir, da ist ein niedriger Bruder, der nur eine Bambushütte besitzt, irgendwo im Urwald. Oder eine niedrige Schwester, die mit alten Kleidern in den Gottesdienst kommt. Aber ich bin genau gleich wie sie. Ich bin auf der gleichen Stufe. Er braucht Christus, ich brauche Christus. Und so kommt Jakobus zu Vers 12 und sagt, glückselig der Mann, das ist der dritte Punkt, glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Hier adressiert Jakobus alle, die Niedrigen und die Reichen. Und sagt, glücklich seid ihr, wenn ihr in diesen Versuchungen, ob es Armut oder Reichtum ist jetzt hier, erduldet habt, ausgeharrt habt. Und setzt unsere Augen auf die Zukunft. Er sagt, da wird ein Siegeskranz auf euch warten. Manche sagen, oder übersetzen mit Krone, aber ich denke, Siegeskranz ist eine bessere Übersetzung, denn es meint nicht eine Krone, die man sich als König aufsetzt und herrscht, sondern hier ein Siegeskranz erinnert an die Olympischen Spiele von den Läufern, die da gerannt sind und die da ausgeharrt haben und das Ziel erreicht haben, haben einen Siegeskranz bekommen. Meistens waren es wilde Olivenblätter oder Zweige, die da als Siegeskranz verwendet wurden. Und so sagt Jakobus, sieh in die Zukunft, dort, wo du den Siegeskranz empfangen wirst. Sieh auf das, was kommen wird, nicht auf das, was jetzt ist. Der Reformator Calvin sagt, dass nicht die Menschen glücklich sind, denen immer alles gelingt, wie man oft denkt, sondern die, die sich trotz Unglück nicht entmutigen lassen und weitermachen. Der Satz, denn nachdem er bewährt ist, zeigt, dass man durch Kämpfe zur Krone gelangt. Das bedeutet, wenn es das größte Glück ist, im Reich Gottes die Krone zu bekommen, dann sind die Kämpfe, die Gott uns schickt, zu unserem Besten. Er zeigt, dass die vielen Schwierigkeiten im Leben der Gläubigen dazu da sind, ihre Frömmigkeit und ihren Gehorsam zu zeigen und sie auf den Empfang der Krone des Lebens vorzubereiten. Ein Athlet, er läuft mit dem Ziel vor Augen. Er weiß, da vorne ist das Ziel. Da will ich hin. Auch wenn es jetzt im Moment streng ist, wenn da Hindernisse sind, wenn da die Sonne brennt, dort ist das Ziel. Dort will ich hin. Dort habe ich eine Belohnung, der Siegenskranz. So gilt es auch für uns. Wir müssen uns besinnen, für was wir leben. Es kommt der Tag, wo alles Negative, wo alles Traurige, jede Träne, alles, was uns schmerzt, jede Anstrengung weg ist. Nur noch Freude da wird sein. Nur noch Jubel, nur noch Anbetung, wenn wir unseren Herrn sehen. Ja, dieser Siegeskranz ist uns sicher. Der Siegeskranz, wo das ewige Leben ist. Dann werden wir Gott sehen. Hans-Jörg Peters sagt, der Blick auf das Ende gibt die Kraft und die Gelassenheit, unter den widrigen Umständen der Gegenwart auszuhalten. Wenn wir unseren Blick auf das Ziel haben, dann können wir alles erdulden, alle Prüfungen widerstehen, in allen Versuchungen treu sein und darunter bleiben. Und ja, es ist schwierig, sich vorzustellen, wie es in Zukunft sein wird, damit es wirklich eine Ermutigung sein kann. Auch Paulus sagt, denn wir sehen jetzt mittel eines Spiegel undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich auch erkannt worden bin. Und früher war der Spiegel nicht so glasklar wie heute, es war mehr ein poliertes Metall, wo man nicht so erkannte, ganz genau, wie man aussieht. Und so ist es für uns, wenn wir in die Ewigkeit sehen, wir erkennen nicht ganz, wir können es nicht ganz ergreifen, was da auf uns wartet. Aber jeder Gläubige hat ein Millionenlos gewonnen, etwas Größeres als ein Millionenlos. Und wir warten darauf, es ausbezahlt zu bekommen. Wie diese Frau erkennen wir nicht ganz, was der Wert ist von dem Los. Aber es wird sich lohnen. Wenn wir Leute anschauen, wie zum Beispiel Petrus an der Berg der Verklärung, als ein Stück, ein kleines Stück von Gott sah, wie reagierte er? Er wusste nicht mehr, was er sagen soll. Er war völlig durcheinander von der gewaltigen Herrlichkeit von Jesus Christus auf diesem Berg, wo seine Göttlichkeit durchschien. So wird es auch für uns sein. Wir werden nicht mehr wissen, was wir sagen sollen, weil Gott so herrlich und schön ist. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen haben, die ihn lieben. Es sind die, die ihn lieben. Es sind nicht unsere Anstrengungen, die uns in den Himmel bringen, wenn wir jetzt da viel von Ausharren hatten und den Versuchen zu widerstehen, aber es sind nicht unsere Anstrengungen. Denn die Liebe ist das, was durchträgt. Die Liebe, die zuerst vom Herrn kam. Gott, der uns zuerst geliebt hatte. Gott, der seinen Sohn für uns hingab. Gott, der sich niedergebeugt hat und auf die Erde kam und am Kreuz starb und sein Zorn und der Zorn des Vaters trug. Und wir, die wir nun seine Kinder sein dürfen, die wir geliebt sein dürfen von Gott, weil wir unseren Herrn und Retter lieben, trägt es uns durch bis ans Ziel. Einmal kam der Herr und Retter von der Welt, vom Himmel in diese Welt zu uns, und nun dürfen wir zu ihm gehen. Lasst unsere Augen darauf festsetzen. Nochmals zusammenfassend, wir haben gehört, der Niedrige soll sich seiner Hoheit rühmen. Er soll denken, wie Gott beurteilt, dass Armut nichts Schlechtes ist, und sich daran erinnern, dass er ein Kind Gottes sein darf, dass er nicht mehr zu dieser Welt gehört, sondern ein Kind Gottes. Dass er sich seiner Hoheit, dem Erbe, der Stellung, die er jetzt hat, rühmen darf. Der Reiche, Gott hat uns eine Hilfe gegeben, die Blume, die verwelkt, soll daran denken, wie die Blume verwelkt, wie jede Blume hier draußen verwelkt, so vergeht der Reichtum und der Reiche. Nur auf Gott soll das feste Fundament sein. Und drittens, lasst unseren Blick auf die Zukunft richten, auf die Herrlichkeit, wo wir Gott sehen dürfen. Auch wenn wir es nicht ganz verstehen, nicht ganz glauben, was in der Bibel steht, dass es so herrlich sein muss, dass Paulus nicht lieber den Tod wählt, als zu leben, so wollen wir doch dem glauben und für uns, ja, uns erfreuen an der Herrlichkeit, die wir eines Tages haben werden im Himmel. Ich bete gerne zum Abschluss. O Herr, du hast uns den Siegeskranz versprochen. Herr, wenn wir ausharren in den vielen verschiedenen Anfechtungen und Prüfungen, die in unserem Leben zu uns kommen. Herr, und uns geht es wie dieser Frau, die das Los gerubbelt hat und erkennt nicht den Wert, den wir in Ewigkeit haben dürfen. Und wir bitten dich, schenke Gnade, dass wir sehen dürfen, dass wir sehen dürfen jetzt schon, was uns erwartet in der Herrlichkeit. Dass wir jetzt schon erkennen dürfen, wie groß und herrlich du bist. Öffne unsere Augen, wenn wir täglich dein Wort lesen, und lass uns sehen, deine Schönheit. Herr, du bist Schöpfer von Himmel und Erde. Du bist groß und hoch erhaben, und wir können dich nicht ergreifen mit unserem Verstand. Herr, und also diese Bilder, wie du beschrieben wirst, schenke, dass es Farbe bekommen darf, dass wir sehen dürfen und dass wir danach leben dürfen, dass der Reichtum in unserem Denken vergehen darf und keinen Wert mehr hat, dass wir daran denken, dass wir niedrig sind und nicht unsere Hoffnung in den Reichtum setzen, sondern dich allein, weil du für uns gestorben und wieder auferstanden bist und wir uns deine Kinder nennen dürfen. Amen.